Am Donnerstag haben wir das Auffahrtsfest gefeiert. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Fest gefeiert habt oder ob ihr es überhaupt gefeiert habt. Auf jeden Fall, ich möchte Auffahrt heute zum Thema machen in diesem Gottesdienst. Denn heilsgeschichtlich ist an Auffahrt Entscheidendes passiert. Wunderbares Lied, das wir jetzt gesungen und gehört haben, das hat das schön eingestimmt. Nichts weniger als die Thronbesteigung von Jesus ist an Auffahrt geschehen. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir zusammen diesen historischen Text dazu lesen und auf ihn hören. Wir finden ihn, ihr seht es vorne auf der Leinwand, in Apostelgeschichte 1. Ich lese ab Vers 3 bis 11. Uns Lukas das berichtet. Was ist da genau passiert an Auffahrt? Apostelgeschichte 1 ab Vers 3. Da heißt es, er Jesus ließ sich sehen unter ihnen, da sind die Jünger, die engsten Jünger gemeint. Er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Soweit dieser Bericht, dieser historische Bericht von Lukas. Und wir möchten jetzt etwas in dieses Geschehen damals rund um die Himmelfahrt eintauchen. Im Vers 4 heißt es, und als er mit ihnen zusammen war. Einer anderen Übersetzung heißt es, als Jesus mit ihnen den Jüngern Tischgemeinschaft pflegte. Das ist etwas, was Jesus viel und oft und gerne gemacht hatte. Tischgemeinschaft gepflegt mit seinen Jüngern, jetzt noch ganz besonders in diesen 40 Tagen nach seiner Auferstehung, nach Ostern. Und es ist noch heute so, so richtig gemütlich um einen Tisch herum sitzen, das ist, möchte ich mal sagen, die natürlichste, die ungezwungenste Form von Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Da seid ihr sicher mit mir einig. So richtig gemütlich um den Tisch sitzen, das verbindet, da entsteht schnell eine angenehme Atmosphäre, da ist man wohl, da werden die Herzen geöffnet, vor allem, wann dann auch noch Kaffee und Kuchen aufgetischt werden. Ich mag mich erinnern, als ich zum Glauben kam mit 15 Jahren, da hatte ich wenig Freunde, die auch christlich waren. Das gab es in meiner Umgebung nicht so. Aber da gab es ein junges Ehepaar mit noch kleinen Kindern. Die haben ihr Haus und ihr Herz geöffnet für mich und noch einige wenige in dieser Alterskategorie, die junge Christen waren. Und die durften jeweils am Samstagabend zu ihnen kommen. Die haben uns sogar mitgenommen, um die Kinder ins Bett zu bringen, in das ganze Ritual, so als 16, 17, 18-jähriger Junggeselle durfte ich da mithelfen. Und dann sind die gesessen in ihrer Wohnstube. Und dann gab es eben Kaffee und Kuchen schon bald. Und wir haben über Gott und die Welt geredet. Ich kann euch sagen, das war eine der prägendsten Phasen in meinem Leben, auch geistlich. Wenn ich diese Familie sehe, alle Kinder schon längst erwachsen natürlich, wenn ich diese Eltern sehe, sage ich immer wieder, ihr habt einen wichtigen Beitrag geleistet für meine geistliche Entwicklung. Und das hat Jesus auch gemacht, als er mit ihnen Tischgemeinschaft pflegte. Ja, und was macht man da? Das heißt ganz lapidar, was Jesus da auch noch gemacht hat, er redete mit ihnen. Ich musste hier ein bisschen stillstehen in der Vorbereitung. Er redete mit ihnen. Warum stille stehen? Weil Psychologen heute herausgefunden haben, es gibt keine tiefere Gemeinschaft. Nirgends begegnen einander Menschen so tief als durchs ausgesprochene Wort und wenn man sich dabei in die Augen sieht. Es gibt keine höhere Qualität von Beziehung und Gemeinschaft als durchs ausgesprochene Wort und wenn man einander dabei in die Augen sieht, sagen heute Psychologen. Das heißt also, das iPhone und das WhatsApp und Twitter haben da keine Chance. Obwohl der jetzige amerikanische Präsident Donald Trump fleißig twittert, damit er nicht mit den Journalisten reden muss. Aber das ausgesprochene Wort, wo man einander in die Augen schaut, das kann keine Kommunikationsform, die es heute gibt, toppen, übertreffen. Und das hat Jesus gemacht. Er rede mit ihnen. Wie wertvoll ist noch heute dieses offene Gespräch. Da kann vieles, was uns innerlich bewegt, kann geklärt werden. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal gebracht habe, mir gefällt es einfach gut. Von diesem Paar, das goldene Hochzeit feierte und sich am Morgen gestärkt hat für diesen großen Tag bei einem reichhaltigen Frühstück. Und die Frau denkt beim Aufschneiden des Brötchens, ich habe 50 Jahre lang Rücksicht genommen auf meinen Mann und habe ihm immer das knusprige Oberteil des Brötchens gegeben, obwohl ich es lieber selbst gegessen hätte. Aber an diesem Tag hat sie gedacht, mache ich das mal anders. Sie schmiert sich selber gemüsslich dieses Oberteil mit Butter und Honig und gibt ihm, dem Mann, zum ersten Mal das Unterteil des Brötchens. Und wie reagiert der? Er ist hoch erfreut. Er ist hoch erfreut und bedankt sich herzlich und sagt, Schatz, du machst mir die größte Freude zu unserem 50. Hochzeitstag. 50 Jahre habe ich nämlich dir das Unterteil gegönnt, obwohl ich es lieber selber gegessen hätte. Das offene Gespräch. Mir gefällt das so. Jesus, er redete mit ihnen. Über was hat er geredet? Jetzt in diesen 40 Tagen vor der Himmel, vor seiner Himmelfahrt. Über was hätte ich mit den Jüngern geredet, habe ich mir überlegt. Was war da passiert so in den letzten Wochen? Hat er über die Mängel der Jünger geredet? Seid ihr mit mir einig, die ihr die Bibel schon ein bisschen kennt, 40 Tage wäre zu wenig gewesen, über all die Schwachheiten, über all das Versagen, über all die Unvollkommenheiten dieser Jünger zu reden. Hat er nicht gemacht, aber er redete mit ihnen. Über was? Wir haben es gehört und gelesen. Er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und dieses Thema, das Reich Gottes, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Evangelien, durch die ganze Wirksamkeit von Jesus. Und jetzt noch in den letzten 40 Tagen auf dieser Erde hat Jesus noch einmal intensiv mit seinen Jüngern über dieses Thema, über das Reich Gottes geredet. Und damit hat Jesus bei den Jüngern, man könnte sagen, so ihr Lieblingsthema geweckt, ihr Lieblingsanliegen hat der Nahrung zugeführt. Ihr Thema oder ihre Hoffnung war nämlich, wir haben es gehört aus dem Text, sie wollten, dass Jesus endlich wie das große Israel, wie es damals unter David und Salomo war, wieder sichtbar installieren würde. Die politische Herrschaft des Messias über das ursprüngliche Israel. Davon träumen noch heute viele Juden. Das war ihr Anliegen. Und sie bekamen jetzt Nahrung von Jesus. Ich lese es nochmals, Vers 6. Da sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und jetzt, wie reagiert Jesus? Typisch Jesus. Er reagiert freundlich, aber auch deutlich. Er weist seine Jünger freundlich, aber auch deutlich in Schranken und zeigt ihnen gleichzeitig auch seinen Schwerpunkt für die Zukunft auf. Das ist seine Botschaft. Er sagt zu den Jüngern, und ich lese das zuerst noch einmal, Vers 7, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Er weist sie freundlich in die Schranken, aber zeigt ihnen jetzt seine Zukunftsperspektive auf und sagt, aber, ein gewichtiges Aber, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Was sagt Jesus hier also zu den Jüngern? Er sagt zu ihnen, sie sollen sich nicht auf endzeitliche Berechnungen konzentrieren und darin schwelgen und dies zum Schwerpunkt ihres Denkens und ihres Glaubens zu machen, sondern er sagt, sie sollen den Fokus darauf legen und sich darauf konzentrieren, die ihnen geschenkte Zeit, die ihnen von Gott geschenkte Zeit auszunutzen bis zur Wiedergeburt, bis zur Wiederkunft von Jesus, Entschuldigung, bis zur Wiederkunft von Jesus. Oder nochmals anders zusammengefasst gesagt, die Kernbotschaft von Jesus an die Jünger, und an die Gemeinde, oder das Kernanliegen von Jesus an die Jünger, an die Gemeinde, heißt Zeit ausnutzen und nicht Zeit ausrechnen. Sondern die Zeit ausnutzen als Gnadezeit, um Zeuge zu sein. Und nochmals anders ausgedrückt, die Kernbotschaft von Jesus an die Jünger und auch heute an seine Gemeinde, an uns, lautet nicht Weltflucht, sondern Weltgestaltung, Weltmission. Und noch was anders formuliert. Jesus hat die Jünger nicht aufgerufen, sich in dieser Welt abzukapseln oder abzuschotten. Er hat sie auch nicht aufgerufen, sich dauernd anzupassen an jeden Trend, sondern er hat sie aufgerufen zu missionarischem Gemeindebau. Zeuge für sein Reich zu sein. Und das haben die Apostel dann nach Pfingsten auch konsequent umgesetzt. Sie haben alle ihre Kräfte zum Aufbau, zur Gründung, zur Festigung der Gemeinde investiert. Und wir heute, wir sind heute immer noch im selben geistlichen Zeitalter wie damals. Man zeigt dem, dem Zeitalter der Gnade, dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Und darum ist noch heute für uns dieser Auftrag aktuell. Ihr werdet meine Zeugen sein. Man kann es im Griechischen verschieden übersetzen als Feststellung oder ihr sollt meine Zeugen sein als Imperativ. Das heißt, wir dürfen noch heute mithelfen, dass das Reich Gottes gebaut wird, die Gemeinde gebaut wird und das Evangelium weitergetragen wird. Also noch einmal, ist mir so wichtig geworden. Die Kernbotschaft von Jesus an uns und schon damals an seine Jünger lautet nicht Zeit ausrechnen, das tun manche so gerne. bisschen philosophieren über der Heiligen Schrift. Nicht das will Jesus, sondern Zeit ausnutzen. Ausnutzen. Und darum redete Jesus mit ihnen vom Reich Gottes. Und wenn wir es genau übersetzen vom Griechischen, ist da noch ein Wort mehr drin als in unseren deutschen Übersetzungen oder in den meisten deutschen Übersetzungen. Es heißt nämlich genau übersetzt, er redete mit ihnen von der Königsherrschaft Gottes. Und dann haben wir gelesen im Vers 9, dass eine Wolke Jesus dann verhüllt hat. Das heißt, Jesus wurde ab diesem Zeitpunkt unsichtbar für seine Jünger auf dieser Erde. Und dann, was ist geschehen? Heilsgeschichte, etwas ganz Großartiges, unser Thema ist, er hat sich gesetzt, Jesus, nun an Auffahrt zur Rechten vom Thron Gottes. Und darum hat mit Auffahrt die Königsherrschaft von Jesus erst so richtig angefangen. Und darum bedeutet Auffahrt tatsächlich Thronbesteigung von Jesus. Es gibt viele, viele Stellen im Neuen Testament, die uns das bezeugen. Ich habe jetzt nur eine ausgewählt, die ihr da seht, aus Epheser 1, Vers 20. Gott hat Jesus eingesetzt, das ist an Auffahrt passiert, zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft. Er hat noch vieles mehr aufgezählt und es wird gesagt, in dieser Welt und auch in der zukünftigen Welt. Und am Schluss heißt es, Gott hat ihn dann definitiv an Auffahrt mit dieser Thronbesteigung auch zum Herr der Gemeinde gesetzt. Zum Herr über das ganze Universum. Deshalb Auffahrt, eine ganz wichtige Sache. Thronbesteigung von Jesus. Und ich möchte mit euch jetzt darüber nachdenken, im letzten Teil dieses Gottesdienstes, wie übt denn Jesus seine Königsherrschaft aus, seit Auffahrt bis heute? Das ist ja nicht nur eine theoretische Sache, eine theologisch verkopfte Sache, sondern das hat eine ganz praktische Seite, dass Jesus seit Auffahrt seine Königsherrschaft ausführt. Ich habe mir drei Dinge notiert. Erstens, indem Jesus um uns Menschen wirbt durch den Heiligen Geist. Dass wir zum lebendigen Glauben zu Jesus finden durften, ich rede bewusst von einem lebendigen Glauben. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube an Gott. Und die Bibel sagt, ja, die Teufel glauben auch und zittern, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht lebendiger Glaube. Sondern lebendiger Glaube ist der Glaube, der Heilige Geist in uns wirkt. Und wir alle, die wir zu diesem lebendigen Glauben an Jesus kommen durften, wir alle verdanken das der werbenden Königsherrschaft von Jesus. Ich möchte das mit einem eindrücklichen Beispiel aus dem Neuen Testament zeigen. Nämlich die Lydia in Philippi. Wer war diese Lydia? Die Bibelkundigen unter uns wissen das vielleicht. Die Lydia in Philippi, was war die? Purpurkrämerin heißt es in der alten Luther-Übersetzung. Heute würden wir sagen Textilimporteurin und Managerin. Meine Großmutter hat Lydia geheißen mit entsprechendem Temperament. Ich habe einige Sätze sagen dürfen bei ihrer Beerdigung. Die Lydia. Also die Lydia, die sagte, wo es lang ging im Geschäft, die hat sich doch nicht so schnell von einer neuen Religion, die da Paulus brachte, nach Philippi vereinnahmen lassen. Das war doch eine standgestandene Frau, diese Lydia, so stelle ich mir das vor. Aber was heißt es von dieser Lydia, die sich nicht so schnell von einer Religion überreden lässt? Es heißt, durch eben diese werbende Königsherrschaft von Jesus, heißt es, dieser tat der Herr das Herz auf. Das ist das Entscheidende, das tut Jesus als König. Herzen auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus übers Evangelium gesagt wurde. Dieser tat das Herz auf. Das musste er auch bei uns tun. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, das ist anbetungswürdig, denn kein Mensch kann selber sein Herz auftun. Er hat es einmal so formuliert, man kann einem jungen Menschen auf der Seele rumknien, um sein Herz aufzubrechen fürs Evangelium. Ich höre ihn jetzt noch, auf einer Kassette habe ich das gehört. Er ist ja schon lange gestorben. Kannst du probieren, einem jungen Herzen mit Gewalt das Herz aufzubrechen fürs Evangelium? Wisst ihr, was passiert? Wilhelm Busch sagt, es klappt nachher zu und nachher klappt er um. Kein Mensch kann das Herz auftun fürs Evangelium. Und dann sagt Wilhelm Busch weiter, nicht einmal ich selber konnte mein Herz öffnen fürs Evangelium, weil es der Teufel so verriegelt hatte. Aber es geschieht noch heute. Dass Menschen ihr Herz öffnen fürs Evangelium, eben durch diese werbende Königsherrschaft von Jesus. Augustin hat dem einmal gesagt, das ist vorlaufende Gnade. Ein Beispiel dazu, letztes Jahr hat mir eine Frau angerufen, eine Jüngere, am Telefon, kann ich mit Ihnen sprechen? Ich kannte sie nicht, habe gefragt, ja, wer sind Sie denn, wo sind Sie denn überhaupt? Ja, in Zürich. Da habe ich sie gefragt, ja, wissen Sie, wo ich bin? In Thayngen, das ist fast am anderen Ende der Schweiz oder der Welt. Ja, das weiß ich schon. Dann, Sie wollen kommen? Ja, ich will kommen. Ja, jetzt gehe ich dann in die Ferien, ist noch günstig. Aber einen Termin habe ich noch, weiß noch 4 Uhr an einem Mittwochnachmittag. Da komme ich gleich, kann ich kommen? Ich bin da, hab frei. Warum kommt diese Frau, sie kam dann da rein? Wir haben in der Senioren-Bibelstunde auch für sie gebetet. Sie kam da rein und sie sagte, ich möchte diesem Jesus mein Leben übergeben. Die hatte nur wenig Kenntnisse vom Evangelium. Sie hatte eine gläubige Tante in Lausanne, die hat ihr meine Adresse gegeben, habe ich dann rausgefunden. Geh mal zu dem und schau, wo der überhaupt jetzt ist. Und sie hat gesagt, ich möchte, sie hat geweint, mein Leben Jesus übergeben, aber mein Freund hat etwas dagegen. Und sie hat es trotzdem gemacht. Und letzten Samstag, ich habe die nie mehr gesehen seither, letzten Samstag habe ich vernommen, dass sie in Zürich in einer Gemeinde aktiv voll mit dabei ist. Das tut Jesus. Herzen auf fürs Evangelium. Er wirbt, er öffnet Herzen. Das ist anbetungswürdig. Wie übt Jesus noch heute seine Königsherrschaft aus zu Rechten des Vaters, möchte noch einen zweiten Aspekt anhängen, indem er durch uns sein Reich baut. Wir haben es gelesen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dieser Heilige Geist befähigt uns. Dieser Heilige Geist rüstet uns aus, um eben Zeugen fürs Reich Gottes zu sein. Und deshalb haben wir als Christen keinen Grund, irgendwie ängstlich zu sein. Wir haben keinen Grund, uns irgendwo zu verkriechen. Wir müssen auch nicht irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen darin versinken. Weil ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er befähigt uns dazu, um ein Zeuge zu sein. Es hat mich einfach so bewegt am letzten Dienstag, als Stefan Schweier da war. Ich muss das nochmals sagen, dieses Beispiel, als er erzählte von den ersten Christen in damaligen Rom. Rom war damals schon eine Millionenstadt und es war damals verboten, die Toten zu verbrennen. Feuerbestattung war normal damals im Heidentum und die Christen haben überlegt, wie können wir die Toten bestatten, würdig nach dem christlichen Menschenbild und haben dann diese Katakomben gegraben, wo sie ihre Toten bestattet haben, würdevoll. Und was mich so bewegt hat, das war ja völlig revolutionär in der damaligen Gesellschaft, dass die römischen Heiden so beeindruckt waren, dass sie nach und nach auch diese Form der Bestattung in ihrem Reich eingeführt haben. Wir müssen doch keine Angst haben. Ich rede jetzt nicht über die Bestattung, das ist nur ein kleines Detail, sondern in anderen Dingen. Wir müssen keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Durch uns baut Jesus noch heute sein Reich. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werden dazu befähigt, wir sind dazu ausgerüstet. Und das ist ein großes Privileg für uns, dass Jesus ja mit hineinnimmt, uns schwache, uns begrenzte, uns fehlerhafte Menschen zum Bau seines Reiches. Und das soll uns ermutigen, dass wir das Wenige, das wir haben an Möglichkeiten, an Begabungen, dass wir das Jesus zur Verfügung stellen. So wie dieser kleine Junge damals, der zu Jesus gekommen ist mit, muss ich mal schauen, dass ich es richtig sage, mit 5 Broten, so nicht umgekehrt ist es, mit 5 Broten und 2 Fischen. Und was hat Jesus daraus gemacht? Er hat 5000 Menschen damit gespeist. Und so dürfen wir es noch heute machen, mit unseren schwachen 5 Broten und 2 Fischen. Einfach Jesus zur Verfügung bringen, unsere Möglichkeiten, unsere beschränkten Begabungen. Und er kann so viel daraus machen. Und das Letzte noch, wie übt Jesus gegenwärtig seine Königsherrschaft aus seit Pfingsten, seit Auffahrt bis heute? Es gibt noch viele andere Punkte, aber den will ich abschließend noch erwähnen. Indem er seine heißgeliebte Gemeinde, die er auch Braut nennt, letztendlich sicher ans Ziel bringt. Und keine andere Macht, keine antichristliche Macht, auch keine Todesmacht kann das verhindern. Welch ein Trost. Jesus hat gesagt, auch die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde niemals überwältigen können. Er bringt sie durch alle Anfechtungen sicher zum Ziel. Die Gemeinde in Korinth damals im Neuen Testament war ja keine Mustergemeinde, aber Paulus ruft ihr zu, er, Jesus, wird euch festhalten bis ans Ende. Und der Gemeinde in Philippi ruft Paulus ebenfalls zu und sagt, ich bin guter Zuversicht, dass er das angefangene Werk in euch auch vollenden wird. Und Jesus sagt uns, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das macht seine Königsherrschaft. Er bringt seine heißgeliebte Gemeinde, seine Braut sicher ans Ziel. Und was wird das für ein Moment sein, wo eine unzählbare Schar aus allen Nationen, aus allen Sprachen Jesus zujubeln werden mit ewiger Freude? Sind das nicht wunderbare Tatsachen? Sind das nicht wunderbare Zukunftsaussichten? Eigentlich müssten wir sagen, uns als Christen ist zu gratulieren jeden Tag. Jeden Tag. Und deshalb bleibt uns nicht anderes, unser Leben gerne und mit Freude, auch jeden Tag, hier und jetzt und weiterhin, dieser Königsherrschaft von Jesus weiter zu unterstellen. Und dazu will uns Auffahrt immer wieder neu motivieren. Amen. Darf ich die Band schon nach vorne bitten? Sie stimmen uns dann gleich noch in den Text, in den Abschluss des Textes ein. Aber ich möchte vorher noch mit uns beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen dazu? Jesus, du bist unser Erlöser. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du am Kreuz dieses große Werk der Versöhnung mit Gott vollbracht hast. Aber danke, Jesus, dass du auch wieder aufgefahren bist zum Vater. Und vor allem, dass du dich da gesetzt hast zu seiner Rechten. Und dass du jetzt noch unsichtbar, aber jetzt schon deine Königsherrschaft ausübst. Danke, Jesus. Danke, dass wir allein durch deine Königsherrschaft, deine werbende Königsherrschaft, zu dir finden durften, durch den Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du geduldig um uns geworben hast. Danke, Jesus, dass du uns schwache, begrenzte Menschen mit hineinnimmst, noch heute, in den Bau deines Reiches. Und Jesus, wir möchten treu sein,
im Kleinen wie im Großen. Und Jesus, danke, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Durch alle Klippen und Anfechtungen des Lebens. Und dass wir uns jetzt schon freuen dürfen, Jesus, auf den Tag, wo wir dich sichtbar sehen werden. Amen. Ihr dürft stehen bleiben. Wir singen jetzt das Lied miteinander, auch als Bekenntnis. Bald schon kann es sein, dass wir Jesus als König sehen. Bald schon kann es sein.